Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sendung Zeichen der Zeit. Mein Name ist Nathanael Liminski, ich bin 20 Jahre jung, Student der politischen und historischen Wissenschaften. Neben mir im Studio sitzt Gabriele Kubi. Frau Kubi hat in den 60er Jahren studiert, gehört insofern zur 68er Generation. Wir haben also hier im Studio die Gelegenheit zum Dialog zwischen zwei unterschiedlichen Generationen. Frau Kubi ist Buchautorin, christliche Schriftstellerin. Frau Kubi hat einen sehr, sehr spannenden Lebensweg hinter sich. Bisher schon. Wenn Sie Ihrem Leben eine Überschrift geben sollten, wie würde die ungefähr lauten, Frau Kubi?
Ich würde sagen, Suche nach Berufung und Suche nach Gott.
Das ist schon eine ganze Menge. Wollen wir anfangen ganz, ganz früh bei Ihnen in Ihrer Kindheit. Wie würden Sie Ihr Elternhaus, Ihre Familie, aus der Sie stammen, beschreiben?
Es spiegelt sich eigentlich schon in meiner eigenen Familie der Bruch in unserer ganzen Zeit. Ich komme aus einer Familie, mein Vater war ein linker politischer Journalist und Schriftsteller und meine Mutter war gläubig. Und die Szene, die ich noch vor Augen habe, ist, dass mit dem Abendgebet mit den Kindern, wir waren 5 Kinder, meine Mutter die Hände gefaltet hat und mein Vater nicht. Also ich bin eigentlich schon in diesen Bruch reingeboren und in ein Elternhaus, in dem dieser Konflikt da war. Und wir wurden alle 5 nicht getauft. Der Hintergrund war protestantisch von der Familie. Und ich kam dann mit 8 Jahren zu meiner Mutter und habe gesagt, unter Tränen, Mutti, komme ich in den Himmel, wenn ich nicht getauft bin. Und meine Mutter hat ja geglaubt und hat daraufhin alle 5 Kinder evangelisch taufen lassen.
Sie haben nach der Schulzeit dann 1964 an der Freien Universität in Berlin begonnen zu studieren. Auf welche Atmosphäre sind Sie dort getroffen?
Also das ist jetzt ein weiter Sprung von 8 Jahren bis in die Universität. Sagen möchte ich zu dieser ganzen Phase noch, dass ich zwar getauft worden bin, aber es gab keine Glaubenspraxis in der Familie. Und es gab keine kirchliche Integration. Ich kenne nicht die kirchliche Sozialisation, weder protestantisch noch katholisch. Und so ist das eigentlich alles wieder völlig verschwunden. Und ich bin dann, ich habe Abitur gemacht 64. Bin an die Freie Universität Berlin gegangen, habe dort Soziologie studiert. Das passt ins Elternhaus, in das linke Elternhaus. Und dann begann ja, also 64 war noch nicht sehr viel los, es begann dann wirklich 67. Und meine erste Demonstration war dafür, dass mein Vater am Audimax sprechen durfte. Der ist damals war ein sehr landesweit bekannter Journalist und Schriftsteller und hat sich für die Anerkennung der DDR eingesetzt. Die Studenten haben ihn eingeladen und der Rektor der Freien Universität Berlin hat gesagt, er darf hier nicht sprechen. Und da sind die Studenten auf die Straße gegangen und es war meine erste Demonstration, sodass ich in diese ganze Bewegung reingerutscht bin als brave Tochter meines Vaters und nicht als Rebellin gegen ein bürgerliches Elternhaus.
Sie sind aber dann doch dennoch aktiv geworden in dieser Generation.
Ich war dann da drin und weil ich den Namen Kubi hatte, den jeder kannte, wurde ich gewählt und war plötzlich politische Referentin in der Studentenvertretung. ASTA hieß es damals. Und habe mir eigentlich so die Augen gerieben, was soll ich hier eigentlich, aber war plötzlich in dieser Position.
Heute können wir uns als junge Generation nur noch sehr schlecht vorstellen, wie die Atmosphäre damals gewesen sein muss. Heute gleichen die Universitäten eher den Lernfabriken, wie es immer so schön heißt. Wie hat man sich das denn als junger Mensch vorzustellen? Welche Atmosphäre herrschte da in den Gebäuden der Universität, auf den Straßen?
Ja, also es begann damit, dass wir als Vertreter der Studenten eine Demonstration organisiert haben gegen den Schah von Persien. Wir haben gefunden, wir haben ja von Weltrevolution gesprochen und all sowas, haben uns für alles engagiert auf dieser Welt. Und der Schah von Persien kam nach Berlin zu Besuch und wir haben gegen ihn demonstriert, gegen die ungerechten Herrschaftsverhältnisse in Persien. Und bei dieser Demonstration wurde tragischerweise der Student Benno Ohnesorg erschossen von der Polizei. Und das war der Funken, der das Ganze in Feuer gesetzt hat. Da waren plötzlich überall diese Gewaltfotos, wie die Polizei hat auch wirklich geprügelt. Er hat eingeprügelt auf die Studenten, in der Tat im Übermaß. Und dann sind Tausende von Studenten zusammengeströmt. Wir mussten im ASTA entscheiden, also es geht jetzt zu sehr in die Details. Sie haben gefragt nach der Atmosphäre. Es war eine völlig aufgeputschte Atmosphäre. Es gab Teach-ins, Sit-ins. Das waren so Worte, die man aus Amerika übernommen hatte. Das heißt, es waren 5000 Leute, haben plötzlich alles belagert und es gab wilde Diskussionen, wie dieser Kampf weitergeführt werden soll.
Obwohl Sie allerdings dem Allgemeinen Studierendenausschuss, dem ASTA, angehörten, haben Sie 1967 Berlin den Rücken gekehrt und die Universität verlassen. Sie schreiben in Ihrer eigenen Biografie, dass Sie dann mit Rucksack auf Reisen gegangen sind.
Ja, also ich muss aber doch noch ein paar Sachen sagen. Ich bin in der Tat schon 67 weg. Ich habe immer, also ich möchte zu den Einflüssen dieser Zeit noch was sagen. Es sind ja da mächtige ideologische Einflüsse gewesen, die ich da auch schon miterlebt habe. Es war immer die Mensa dick zugepflastert, geradezu mit Flugblättern. Und die Einflüsse waren kommunistische Ideologisierung, ganz stark. Dann die Botschaft der sexuellen Befreiung. Es wurde vor der Mensa wurden Raubdrucke verkauft von Wilhelm Reich. Das waren damals noch Raubdrucke. Wenig später waren es in ganz offiziellen großen Verlagen. Und der Feminismus. Das begann da alles. Und das war eigentlich so ein Knäuel. Ja? Der Grundimpuls war die kommunistische Ideologisierung.
Aber haben Sie sich in dieser Atmosphäre wohlgefühlt? Oder warum, wenn Sie doch engagiert waren, haben Sie dann trotzdem 1967...
Ja, genau. Ich bin mitgeschwommen. Ich war Mitläufer. Es war sozusagen aufregend. Da wurde heiß diskutiert und man wollte da irgendwie dazugehören. Und ich hatte ja die Prägung von meinem linken Elternhaus. Sodass ich nicht wirklich einen Widerstand hatte. Ja? Ich hatte keine Belehrung, ich hatte kein soziales Umfeld, was mir erlaubt hätte, klar zu sehen, was da falsch läuft. Aber ich hatte eine innere Stimme mein ganzes Leben lang, die gesagt hat, das ist unglaubwürdig. Du warst nie in einer Fabrik, was ist überhaupt das Proletariat? Was soll dieses ganze Geschwafel? Revanchismus und staatsmonopolistischer Kapitalismus und was einem da alles in den Ohren dröhnte. Und ich habe gemerkt, das ist nicht wahrhaftig.
Wie war denn in dieser Zeit dann das Verhältnis zu Ihren eigenen Eltern? Weil es war ja allgemein en vogue, sich gegen die Eltern aufzulehnen.
Naja, wir waren ja mein Elternhaus war ja links. Ja, die Konfliktfronten waren außerhalb zur größeren Verwandtschaft, die gesagt haben, das ist falsch, was da läuft. Und ich habe, weil diese innere Stimme da war, die mich selbst als unglaubwürdig empfunden hat, das ist ein Zug, der das ganze Leben durchgeht, der eigentlich diese Suche, eine Qualität in der Persönlichkeit, die diese Suche immer weiter getrieben hat, bin ich dann in die tiefste Provinz nach Konstanz und habe bei dem liberalen Soziologen Ralf Dahrendorf, heute Lord Dahrendorf, mein Soziologie-Examen gemacht. Bei der Straße, ich bin dann noch mal ein Jahr nach an die Universität Bremen, habe dort wieder auf linken Schienen, bin da wieder reingewählt worden in irgendeine Position, weil ich als links galt. Als wissenschaftliche Planerin, ja, hatte das einzige Jahr in meinem Leben, wo ich ein regelmäßiges Einkommen hatte, wo ich angestellt war. Und da habe ich gemerkt, ich habe eine Sehnsucht und einen Hunger nach Leben in mir. Es war ganz undefiniert. Der wird niemals an dieser Universität befriedigt. Ja? Soll ich jetzt weitermachen? Soll ich promovieren? Soll ich schauen, dass ich mir irgendwo ein Pöstchen da verschaffe? Und ich hatte das Gefühl, ich habe irgendwie gespürt, da ist eine Sehnsucht, ganz noch nicht mehr in Sprache gefasst, die wird da in diesem Umfeld der Universität, wird sie keine Nahrung finden. Ja. Und so habe ich den Entschluss gefasst, der ein wichtiger Punkt in meiner Biografie ist, rauszugehen, ohne zu wissen, wo ich lande. Ja? Einfach ins Dunkle zu springen, sozusagen.
Das hat Sie dann nach England geführt. Sie schreiben in Ihrer biografischen Notizen, dass Sie 1973 eine Gotteserfahrung hatten. Zitat, da schenkte mir Gott eine Erfahrung seiner Gegenwart. Ja. Was genau haben Sie darunter vorzustellen?
Ja, das war auf dieser Reise. Also ich war per Anhalter unterwegs nach Spanien. Ich hatte ein Stück Haschisch in der Tasche. Alle Leute sind nach Indien gefahren und sonst wo. Da hat es mich nicht hingezogen. Aber ich wollte irgendwie ins Leben mich stürzen. Und war unterwegs, war auch ziemlich risikoreich. Es ist mir Gott sei Dank nichts passiert. Und war da in Spanien. Das war eigentlich die erste Station dieser Reise. Habe dort einen Sonnenuntergang gesehen in dieser unglaublich schönen Landschaft da am Mittelmeer, wo ich plötzlich, hat es mich ins Herz getroffen, es gibt Gott. Ja, also man sieht viele Sonnenuntergänge und Gott kann dann plötzlich irgendwas sozusagen durchbrechen. Und obwohl ich nur diese ganz diffuse Suche hatte, war plötzlich klar, es gibt Gott. Und dann gab es ein zweites, dann habe ich meine ganze Reise abgebrochen. Dann wusste ich, da ist was passiert, dem muss ich nachgehen. Und ich hatte eine Lehrerin, die in Deutschland, die weiß über Sinn des Lebens, die beschäftigt sich mit sowas und bin zu der zurückgefahren. Und hatte dann in diesem Sommer 1973 noch ein zweites Erlebnis beim Hören der letzten Beethoven-Klaviersonate, war plötzlich ein Gefühl in mir, also einfach Glück, anhaltendes Glück, 6 Monate anhaltendes Glücksgefühl, wo ich dachte, jetzt habe ich es gefunden, ich werde nie wieder unglücklich.
Das war dann,
ich war zurück und ich war dann irgendwo in Kroatien in Ferien. So. Ja? Und da ist das passiert. Da gibt es keine Worte dafür. Plötzlich war das, auch da war plötzlich so ein Gefühl von, ich verstehe Dinge in der Tiefe.
Aber welcher Hintergrund hat Sie dann gehalten? Hat Ihre Familie Sie finanziert in dieser Zeit oder wie haben Sie das
Wie war das, die Finanzierung? Da war was übrig auch. Das war ja so, von dieser Zeit, aus der Zeit von Bremen, ja.
Und die Zeit in England haben wir jetzt.
Und da musste ich dann Geld verdienen. Dann bin ich in Kontakt gekommen mit der Gurdjieff-Lehre. Die sagt heute niemandem mehr was. Das war eine sehr strikte Lehre innerer Arbeit. Aber es war ein Gurdjieff war der Mann, der gesagt hat, das ist meine Lehre. Und nicht Christus, ja, sondern eher Gurdjieff. Und dann bin ich da in diese Schule nach England gegangen. Dafür habe ich ein halbes Jahr Geld verdient. Und dann hat mich dieses Glücksgefühl wieder verlassen. Und ich war völlig baff. Ich habe gedacht, jetzt ist das Leben so.
Ja. Welche Schule in England war das?
Das hieß International Academy for Continuous Education. Da kamen 100 Leute aus der ganzen Welt zusammen. Familien, Männer, Frauen aller Altersstufen waren da in diesem ungeheizten Schloss aus dem 19. Jahrhundert in England to do inner work, um innere Arbeit zu machen. Und die war sehr fordernd. Also da wurde man wirklich sehr strikt angeleitet zur Selbsterkenntnis.
Wer war der Träger oder der Initiator dieser Schule?
Also diese ganze Bewegung war von Gurdjieff gegründet, da gab es viele Zweige. Und der Leiter der Schule hieß J.G. Bennett, den ich schätze bis heute. Bennett ist in meinem ersten Jahr in Sherborne, ich war 2 Jahre da, schon nach ein paar Monaten gestorben. Und ist wenige Monate vor seinem Tod noch katholisch geworden, obwohl die Lehre in dieser Akademie synkretistisch war. Also wir haben alles möglich gemacht, buddhistische Meditation und Sufi-Sikha und Gott weiß was. Ja?
Also die sogenannte Patchwork-Religion, wie sie heute noch sehr bekannt
alles zusammengeschmissen, obwohl er noch katholisch geworden ist. Also er hat für sich noch erkannt, Christus.
Aber Sie haben damals aus seinem Katholischwerden nicht für sich selber die Konsequenz gezogen, da könnte sozusagen
überhaupt
die,
nicht die,
das Ergebnis meiner Suche sein.
War noch völlig jenseits von Konsequenz, aber immer die Frage, warum ist Bennett, den ich verehrt habe, der eine große Persönlichkeit war, ein weiser Mann, warum ist er katholisch geworden? Und für mich war ja zu der Zeit die katholische Kirche noch völlig, der Vorhang der Vorurteile, der war ja noch 25 Jahre, war der noch zu, ja? Ja. Also das kam überhaupt nicht in Frage.
Das heißt, ja? Nach dem Tod von Bennett sind Sie aber noch in England geblieben?
Da bin ich noch ein Jahr geblieben, dann kam ich zurück, wieder die Frage, was soll ich tun? Immer, immer, immer die Frage, was ist meine Berufung?
Und Sie haben dann einen Auftrag des Magazins Geo bekommen, ja, nach Amerika zu reisen, genau, und dort was genau zu machen?
Genau, das war das große, da hatte ich das Gefühl, ich habe im Lotto gewonnen. Ich habe den vorgeschlagen, ich habe gehört, in Amerika brodelt's. Ja, da gibt es überall neue Gemeinschaften.
New Age,
neue Religiosität, wahnsinnig spannend. Mhm. Und kam ja aus dieser Enge dieser Akademie. Ja, das war ja ein Dampfkochtopf. Also da war man eingesperrt, mir nicht wirklich eingesperrt, aber in einem sehr engen Rahmen war man da. Und plötzlich, in Amerika überall neue Spiritualität und die Leute sind alle, also 1000 Blumen blühen da auf, ja. Und dann habe ich tatsächlich diesen Auftrag bekommen, habe den vorgeschlagen, ich will über spirituelle Kommunen schreiben und hatte grenzenlos Zeit und Geld, in Amerika rumzufahren. Und bin in Amerika angekommen und habe mich einfach dann leiten lassen und bin alle 4 Tage...
Wie lange waren Sie dann?
Ein halbes Jahr.
Das hat alles die Zeitschrift Geo
finanziert. Ja, wenn Sie noch mehr Geld brauchen, rufen Sie in unserem Büro an. So, ja? Das war, also, da waren die Zeiten noch anders.
Das heißt, das Interesse muss groß gewesen sein in
Sie
dieser Zeit.
Sie hatten Interesse,
an den,
ja.
An
und ich war alle 4 Tage war ich wieder in einer neuen Kommune, die durch das ganze Land durch. In Wirklichkeit war es meine eigene Suche nach Gemeinschaft. Das war und nur danach habe ich gesucht. Es ging mir nicht darum, bringe ich den tollsten Artikel hin, sondern wo ist die Gemeinschaft, die mir gefällt. Und da bin ich bei den Sufis gelandet, habe dort auch einen Retreat gemacht. Das heißt, saß eine Woche lang in der Hütte und habe die spirituelle Praxis da gemacht, die einem da vorgeschlagen haben. Und hatte da auch ein spirituelles Erlebnis, was sehr wichtig war, was ich jetzt auch christlich sehen kann. Und dann bin ich zurückgekommen. Ja, das Wichtige war, ich bin begeistert gewesen von der New Age-Ideologie. Ja, also die Idee, wenn wir alle, das ist auch Sufi-Vorstellung, Sufi ist eine Weisheitsschule innerhalb des Islam, das sind die Sufis, ja, die aber angepasst war schon auf den Westen. Wenn wir alle Religionen gleichermaßen verehren, dann wird Frieden sein auf der Erde. Das war die Sehnsucht.
Große Friedenssehnsucht auch dieser Zeit.
Die ist immer noch da. Die ist immer noch da in dem Kampf gegen die Lehre der katholischen Kirche oder das, was der Hans Küng macht, das Weltethos. Der will genau das. Der will einen Tempel machen. Alles sind gleichgültige Wege zu dem einen Gott. Das ist die Ideologie unserer Zeit. Mhm. Und davon war ich begeistert.
Zurück in Deutschland haben Sie dann eigentlich einen sehr konventionellen Weg eingeschlagen, wenn man das mal so sagen darf. Sie haben geheiratet, Sie haben eine Familie gegründet, 3 Kinder zur Welt gebracht und mit Ihrem Mann einen Buchverlag gegründet, haben dann als Übersetzerin und Dolmetscherin gearbeitet, vor allen Dingen auf den Gebieten Psychologie und Esoterik. Das ist auch so ein Gebiet, was heute sicherlich immer noch beworben wird. Man kann es immer noch im normalen Straßenbild hier bei uns sehen, dass es immer noch diese Tagungen gibt. Aber im Grunde genommen wissen ja die wenigsten, was sich wirklich dahinter verbirgt. Also was verbirgt sich hinter dem Begriff Esoterik oder was für eine Bewegung? Wie hat man sich das vorzustellen?
Also beworben wird, ist sehr milde ausgedrückt. Die Leute stecken alle drin. Überall, bis in die Kirche hinein, bis in die Klöster hinein, wird alles wahllos akzeptiert, bis zur Reiki. Es gibt Äbte von Benediktinerklöstern, die Reiki praktizieren zum Beispiel. Also das ist überall dieses ganze...
Aber was ist die Idee der Esoterik?
Esoterik ist eigentlich eine gnostische Vorstellung, dass wir dadurch, dass wir Wissen über höhere Welten erwerben und eine entsprechende Praxis machen, die uns mit diesem Wissen, so dass wir dieses Wissens habhaft werden können, dass wir uns das aneignen können, um unser eigenes Glück zu mehren, was immer es sei. Das geht hin bis zu abstrusen Ideen, du musst nicht sterben, wenn du das und das tust. Kann man sich gar nicht vorstellen, was an Absurditäten einem alles verkauft wird. Und es wird verkauft, ja. Also die Idee ist, Selbsterlösung steckt dahinter. Mhm. Und drunter ist natürlich die echte Suche. Es war ja Tabula Rasa durch diese Studentenbewegung auch. Ja? Es war ja die Sinnsuche, die jeder Mensch in sich hat. Dafür gab es ja gar keine Antworten mehr. Das wurde zerschlagen. Und in dieses Vakuum bricht diese ganzen 1001 Methoden ein und Lehren, wo es niemanden mehr gibt, der sagt, Vorsicht. Ja. Vorsicht, unterscheide, was tut dir denn wirklich gut, was ist denn für deine Seele, was dient denn deinem Heil wirklich? Ohne irgendein Unterscheidungsvermögen. Auf diesen Wegen habe ich fast 25 Jahre lang gesucht.
Ja, bis dann eben nach 18 Jahren Ehe die Trennung eintrat und Sie sich von Ihrem Mann getrennt haben. Wie sind Sie dann damit umgegangen? Was für ein neuer Weg tat sich dann auf?
Ich kam mit dieser ganzen Suche, die eine Gottsuche war und eine Berufungssuche, das war eine ernste Suche und ich habe mich in die wildesten Dinge reingestürzt, die also auch wirklich Opfer verlangt haben. Das Wunder war, dass ich geschützt war, mich wirklich zu verstricken. Wenn ich zurückschaue, kann ich nur staunen darüber. Mhm. Dass ich in keiner Sache gefangen wurde, sondern ich habe immer dieselbe Sache, die mich von Berlin weggebracht hat, immer gemerkt, dass was unstimmig in mir, in der Sache selber. Und sage ich es dann meistens auch und dann schmeißen mich die Leute auch raus, bevor ich mich verfangen kann. Ja, das ist auch mehr als einmal passiert. Ja? Ja. Und in dieser ganzen Suche, die hat schließlich nur in eine einzige riesige Krise geführt auf allen Ebenen, in der auch meine Ehe fraglich wurde, die nie kirchlich geschlossen war. Wir waren beide aus der Kirche ausgetreten. Mhm. Und wenn in dieser ganzen Esoterik-Psychologie-Welt höre ich niemals irgendwas davon, du musst das Kreuz annehmen. Sondern die ganze Botschaft ist, befriedige deine Bedürfnisse.
Egomanismus.
Ja? Ja. Ja. Und du hast ein Recht darauf. Und die Welt muss sich ändern. Ja, ist klar, ich muss mich auch irgendwie anpassen. Aber dass es darum gehen könnte, das Kreuz anzunehmen einer Ehe, das hört man nicht.
Dieser Riesenwechsel, den Sie da durchgemacht haben, eben von Esoterik hin zu dieser Überzeugung, die Sie gerade beschrieben haben, eben auch im Kreuz Sinn zu finden, also auch im Glauben, hat dann dazu geführt, dass Sie zur katholischen Kirche gefunden haben.
Ja, und war dann sehr erstaunlich. Mein Mann und ich hatten gemeinsam beschlossen, dass wir uns trennen. Erstmal für ein Jahr. Am 1. Januar 96 war mein Mann ausgezogen und ich war mit 3 halbwüchsigen Kindern allein zu Hause. Es war ein extremer Schmerzprozess. Es war so, mir wurde dann klar, was es heißt, man wird ein Fleisch. Es war eigentlich wie eine Häutung. Es war einfach Schmerz, totaler Schmerz. Und in dieser Situation kam eine junge Nachbarin an die Tür. Wir hatten uns bis dahin nur gegrüßt. Die hatte das gehört, Trennung, da geht gerade eine Familie kaputt. Und die kam und brachte mir eine Novene und sagte, bete. Und ich habe dieses Heftchen, ja, für mich war ja katholisch alles, das war ja eine Welt, mit der ich eigentlich keine Berührung hatte, obwohl ich in Bayern lebe und Bayern liebe. Aber mit katholisch war ich nicht, ja. Und da ist dieses Heftchen, himmelstürmende Andacht zum Herrn des Himmels und der Erde unter Berufung auf seine eigenen Worte. Und das waren die großen Verheißungen Christi. Und ich habe das an meinem Meditationsplatz vor einer Buddha-Statue gebetet, vor schamanistischem Zeug, vor einer indischen Heiligen, was nicht alles da war, ja. Und habe plötzlich gebetet, habe zum ersten Mal Gott als Person angesprochen. Ich habe in meinem ganzen Leben nie mehr Mut gebraucht als da. Und es war so, als müsste ich vom 10-Meter-Brett springen, ohne zu wissen, ob unten Wasser ist. Und dieses Gefühl, dass es Mut braucht, in den Glauben zu gehen. Nicht ich mache selber, ich übe, ich, ja, sondern ich glaube, lauf auf dem Wasser. Ja. Ja? Das war das ganze erste Jahr, war das immer Mut. Und ich habe diese Novene gebetet. Und ich wusste am Ende dieser Novene plötzlich, ich werde katholisch.
Und Sie sagen selber, dass Ihr Weg zum Glauben sehr viel über Maria, die Mutter Gottes, geführt hat. Sie haben ja dann auch als christliche Schriftstellerin einen Buchauftrag bekommen und haben Ihren Bestseller Mein Weg zu Maria, 6 Auflagen in 2 Jahren geschrieben. Was waren Ihre Erlebnisse, die Sie dazu geführt haben, besonders diese Marienfrömmigkeit zu entwickeln?
Das war, von außen gesehen, schien das eigentlich mehr zufällig. Also die Freundin, die Nachbarin, zeigte mir ein Video über Marienerscheinungen. Und ich habe gedacht, oh, guck mal einer an, die Mutter Gottes erscheint damals, also Maria erscheint auf allen Kontinenten. Überall gibt es Leute, die sagen, ihnen ist Maria erschienen. Und ich habe das nicht abgewiesen. Also ich habe eigentlich immer gedacht, es gibt Wunder, mein ganzes Leben lang. Habe ich immer für möglich gehalten. Es gibt Wunder, es gibt Gott. Im Grunde wusste ich, es gibt Gott. Ja? Und dann dachte ich, ach, interessant. Du könntest du eigentlich ein Buch drüber schreiben. Schreiben war, ich hatte ja übersetzt zahllose Bücher. Ja? Schreiben war mein Handwerk.
Und da kam dann dieser Auftrag.
Und dann bin ich zu meinem Verlag gegangen, zu einem großen Verlag, Bertelsmann, Random House heute, ja? Also der größte Buchkonzern. Und die kannten mich vom Übersetzen und habe gesagt, wie wär's denn mein Buch über Marienerscheinung? Und so Lektoren, die haben ein Sensorium, was in der Luft liegt. Und ich bekam den Auftrag, ich bekam einen Vertrag, ich bekam Geld für ein Jahr, was sensationell war, weil ich in finanziellen Schwierigkeiten war. Und habe mich auf den Weg gemacht, ja. Und einfach reingestürzt, ahnungslos. Das Einzige, was da war, ich habe Rosenkranz mit der Freundin sofort begonnen, Rosenkranz zu beten. Und es war wirklich der Rettungsanker in diesem sehr schweren Trennungsjahr.
Frau Kube, ich würde sagen, Sie haben die Zeichen der Zeit erkannt. Es ist beeindruckend zu sehen, wie Ihr ganzes Leben durchzogen ist von solchen Zeichen. Ich bin froh, dass wir das heute hier mit Ihnen teilen konnten, dass Sie uns davon berichten konnten. Denn für uns als junge Menschen ist es wichtig, eben etwas zu sehen und eben zu sehen, dass man danach handeln kann, dass man sich bewegen kann, dass man suchen kann und dann auch eben finden kann. Ich würde sagen, in diesem Sinne, achten wir auf die Zeichen der Zeit. Tschüss und auf Wiedersehen.